بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Alle Subhubit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr mit vergebenen Sünden hervorgehen und mit vermehrtem Wissen, mit nützlichem Wissen und gestärktem Iman und mit gestärktem Scharfsinn, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist dazu imstande. Deswegen bitten wir ihn auch ausschließlich darum. Wir werden heute inshallah ta'ala mit Surat Yusuf weitermachen. Und wie gewohnt lesen wir zuerst einmal die Ayat vor, die wir vorhaben heute inshallah ta'ala durchzugehen. Und zwar sind das die Ayat 23 bis 34 inshallah ta'ala. Aber in 23. Ayat heißt es, ich lese direkt die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Und diejenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab und sagte, da bin ich für dich. Er sagte, Allah schütze mich davor. Mein Herr hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Es verlangte sie nach ihm, und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwendeten. Er gehört ja zu unseren auserlesenen Dienern. Sie versuchten beide als Erster zur Tür zu gelangen. Sie zerriss ihm von hinten das Hemd und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe. Er sagte, sie war es, die es versucht hat, mich zu verführen. Und ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte, wenn sein Hemd vorn zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er gehört zu den Lügnern. Wenn sein Hemd aber hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen und er gehört zu den Wahrhaftigen. Als er nun sah, dass sein Hemd hinten zerrissen war, sagte er, das gehört zu euren Listen, eure List ist gewaltig. Yusuf, lasse davon ab und du, jene, bitte um Vergebung für deine Sünde. Du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. Einige Frauen in der Stadt sagten, die Frau des hohen Herrn versucht, ihren Burschen zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte zu Yusuf, komm zu ihnen heraus. Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig und sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten, Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Sie sagte, seht, das ist der, dessen Wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird ganz gewiss zu den Geringgeachteten gehören. Er sagte, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Das sind die Ayat, die wir inshallah ta'ala uns heute vornehmen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns das leicht macht, auf dass wir die Ayat auf beste Art und Weise verstehen und der Wahrheit gemäß interpretieren und auslegen. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der den Erfolg verleiht. Wir waren letztes Mal stehen geblieben und haben die Geschichte oder einen Teil der Geschichte erfahren von Yusuf alayhi salatu wassalam. Und wenn wir einen Rückblick machen, dann wissen wir, dass Yusuf a.s. Letztendlich von seinen eigenen Geschwistern, wie es in der einen Version heißt, verkauft worden ist, als wäre er ein Sklave gewesen. Und so hat man Yusuf a.s. an ein paar Reisende verkauft und diese Reisende haben ihn dann an den König von Ägypten weiterverkauft, als wäre er ein Sklave gewesen. Und deswegen, das ist die Ausgangslage, aber derjenige, bei dem sich Yusuf a.s. aufgehalten hat, das heißt sein Herr, das heißt sein Sklavenherr, hat ihn auf gute Weise aufgenommen und schön auferzogen. Und wir sind an dem Zeitpunkt angelangt, an dem sich Yusuf a.s. bei diesem Mann befindet, in seiner Obhut, unter seiner Obhut. Und Yusuf a.s. ist bereits, hat die Vollreife erlangt, das heißt die geistige und biologische Vollreife erlangt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm viel Weisheit, Urteilskraft und Wissen von sich aus geschenkt. Und dann geht die 23. Ayah weiter und es heißt, und diejenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen, sie schloss die Türen ab und sagte, da bin ich für dich. Er sagte, Allah schütze mich davor, er ist mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns von einer Begebenheit, die sich in diesem Schloss abgespielt hat. Und zwar die Ehefrau des Königs. Sie hat versucht, Yusuf a.s. Dazu zu bringen, eine schwere Sünde zu begehen. Und hat Allah subhanahu wa ta'ala hat hier in dieser Aya nicht die Frau erwähnt, weder beim Namen erwähnt, weil es unpassend ist, dass man den Namen einer Frau erwähnt, wenn es nicht sein muss. Und er hat auch nicht gesagt, Imra'atul Aziz in dieser Stelle, das heißt die Ehefrau des Königs, weil das auch für ihn unangenehm wäre, dass man, es ist für einen Menschen nicht angenehm, dass man gesagt bekommt, dass die eigene Ehefrau eine schwere Sünde hat versucht zu begehen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder das ist eine Weisheit, warum sie heißt, التي هو في بيتها, das heißt diejenige, in deren Haus er war. Das heißt, sie wurde weder direkt noch indirekt erwähnt, sondern mit dieser Umschreibung. Und diejenige, in deren Haus er war, also die Frau des Königs, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab und sagte. Sie schloss die Türen ab, also das ist ein Hinweis darauf, dass sie nicht nur eine Tür abschloss, sondern eine nach der anderen. Und der Tafsir gibt, also, oder besser gesagt, der Koran sagt nicht, wie viele es waren, auch wenn es in manchen Tafsirs eine bestimmte Anzahl an Türen sind. Aber wichtig ist für uns, dass sie mehrere Türen abschloss, damit sie mit ihm diese abscheuliche Sünde begehen kann, ohne dass irgendjemand etwas davon erfahren würde. Und sie sagte, da bin ich für dich. Da bin ich für dich auf Arabisch, Hayta Lak. Und das bedeutet auch, komm zu mir. Das bedeutet auch, komm zu mir. Und in einer anderen Lesart heißt Haytu Lak. Haytu Lak heißt so viel wie, hier habe ich mich für dich vorbereitet oder schick gemacht. Ich habe mich für dich bereitgestellt. Und es gibt noch andere Lesarten, aber wie wir gewohnt sind, oder wie es unsere Methodik ist hier beim Tafsir, wir erwähnen immer nur die Lesarten, die auch einen Einfluss haben auf die Übersetzung. Das heißt, die auch eine andere Bedeutung hergeben. Tayyib. Sie sagte, hier bin ich für dich. Und hier gilt es für uns zu verinnerlichen, liebe Geschwister, in welcher schwierigen Lage sich Yusuf a.s. befand. Denn die Situation war komplett darauf vorbereitet, also ideal vorbereitet dafür, dass man diese Sünde mit dieser Frau begehen kann. Das heißt, alles hat dafür gespielt. Es spielte dafür, dass sie zum Beispiel alleine waren. Khalwa. Und deswegen ist im Islam verboten, dass ein Mann mit einer Frau, einer fremden Frau, alleine ist. Es spielte dafür, dass die Frau eine ansehnliche Frau war. Sie war nicht irgendeine, sondern sie war die Frau des Aziz, sie war die Frau des Königs. Es spielt dafür, dass er, alayhi salatu wassalam, Yusuf, in einem fremden Land war. Denn in der eigenen Heimat, vielleicht man schämt sich, man befürchtet, bloßgestellt zu werden. Man befürchtet, dass so etwas bekannt wird unter den Leuten, die man kennt. Aber er befand sich in einem ganz fremden Land, in dem ihn niemand kannte, außer die Leute, die ihn dort aufgenommen haben. Und der Beweis dafür, die anderen Leute wussten nicht einmal, wie Yusuf aussieht, und weil er sich eben nur in diesem Schloss aufgehalten hat, als Sklave. Sie hat alle Türen verriegelt. Es gab nicht einmal die Möglichkeit, dass jemand hätte sie dabei erwischen können. Nächste Sache ist, sie wollte das. Das heißt also, die größte Fitna ist natürlich, wenn die Frau selbst bereit ist, diese schwere Sünde zu begehen. Und dann ist es nämlich für den Mann besonders gefährlich. Sie ist wie vergleichbar mit seiner eigenen Herrin, weil er dort ist wie ein Sklave und ihr Ehemann ist sein Besitzer sozusagen oder sein Eigentümer, auch wenn er natürlich gesetzlich gesehen nicht sein Eigentümer war, weil er war ja zu Unrecht verkauft worden. Aber Tatsache ist, dass er gesetzlich dort, gemäß dem Gesetz dort, er war sein Eigentümer und sie war die Frau des Eigentümers. Das heißt also, sie bestimmt über ihn mit. Das heißt, verschiedene Sachen haben alle dafür eine Rolle, alle dazu beigetragen, dass eigentlich die Situation ideal war, um diese Sünde zu begehen, und nichts hätte sie davor abhalten können, wäre nicht da Allah subhanahu wa ta'ala gewesen. طيب. Er sagte, Yusuf alayhi salatu wasalam, sagte, ma'ad Allah, das heißt so viel wie a'udhu billah. Auf Deutsch übersetzt, Allah schütze mich, oder ich suche Zuflucht bei Allah. Gemeint ist vor dem, wozu du mich einlädst. Und hier lernen wir, dass der gläubige Mensch sich als erstes an Allah subhanahu wa ta'ala zu wenden hat, bevor er sich an irgendjemand anderes wendet. Und dann gibt es auch den guten Ausgang, wie wir den Verlauf der Geschichte erkennen. Dass Yusuf a.s., er war im Endeffekt der Sieger. Er sagte, Allah schütze mich davor. Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Er, mein Herr, mit mein Herr ist hiermit gemäß der Auslegung der allermeisten Koran-Exegeten, also Tafsir-Gelehrten, gemeint Al-Aziz. Ja, mein Herr, das heißt Al-Aziz, der König Ägyptens. Weil, wie gesagt haben, er war dort als Sklave. Und er ist sein Herr, weil er über ihn bestimmt. Auf Arabisch, das Wort Rabb hat verschiedene Bedeutungen. Und eine der Bedeutungen ist Erzieher oder Wohltäter oder Eigentümer oder Besitzer. Ja? Und auch Herr. Und der Al-Aziz war sein Herr, weil er eben sein Eigentümer war. Oder er umgekehrt sein Eigentum war. Er, mein Herr, das ist die eine Auslegung. Und andere, aber das ist nur eine Version über einen Kommentator gefunden, dass er gesagt hat, dass damit Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist. Aber besser ist es zu interpretieren, gemäß der ersten Ansicht, wie wir gesagt haben, dass damit Al-Aziz gemeint ist. Denn im weiteren Verlauf der Aya heißt es, gewiss den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Und das bezieht sich eher auf das Recht Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier zeigt sich, dass Yusuf alayhi salatu wassalam zwei unterschiedliche Argumente angebracht hat. Das erste Argument war ausgewählt für diese Frau, dass diese Frau überzeugt wird. Denn er sagt ihr, sinngemäß, schäm dich, mein Herr, das heißt dein eigener Ehemann, er hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Er hat mich schön großgezogen, hat mir alles gegeben, was ich brauchte, hat mich gut behandelt und jetzt falle ich ihm in den Rücken und das ist dein eigener Ehemann. Denn eine Frau, die solch eine Sünde begehen will, sie in diesem Moment an Allah subhanahu wa ta'ala zu erinnern, kann funktionieren, kann aber auch daneben gehen, ja, weil sie ja diese Sünde schon machen will und sie weiß, dass es haram ist. Deswegen war ihre Gottesfurcht nicht groß genug, sie davor abzuhalten, diese Sünde zu begehen. Deswegen hat er eben dieses Beispiel genannt und dieses Argument genannt: Mein Herr, das heißt dein Ehemann, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Deswegen, wie kann ich ihm in den Rücken fallen? Und pass auf, das ist dein eigener Mann. Und deswegen ist es besser, dass wir sagen, dass mit mein Herr hier der König Ägyptens gemeint ist, Al-Aziz, statt dass mit mein Herr hier Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist, weil dadurch haben wir zwei verschiedenartige Argumente in dieser Ayah und somit ist seine Argumentation stärker. Und er sagte, gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Das ist das zweite Argument in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand wird bei Allah erfolgreich sein, wenn er ungerecht ist. Und das ist eine Form der Ungerechtigkeit. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, wenn jemand euch etwas Gutes tut, dann belohnt ihn dafür. Das heißt also, er hat euch was Gutes getan, tut ihm auch was Gutes. Er hat euch was Gutes gegeben, geschenkt, schenkt ihm auch etwas Gutes zurück. Und wenn ihr selbst wenn ihr nichts finden könntet, womit ihr ihn entlohnen könntet, dann betet für ihn, bis ihr der Meinung seid, dass ihr genug für ihn gebetet habt. Und bis ihr der Meinung seid, dass ihr ihn genug dafür entlohnt habt. Sinngemäß. Und stellt ihr mal vor, jemand macht genau das Gegenteil davon. Er bekommt etwas Gutes und gibt etwas Schlechtes zurück. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das ist zweifellos eine Form des Gegenteils von Dankbarkeit, und zwar Undankbarkeit. Und das ist eine Form der Ungerechtigkeit. Deswegen heißt es, gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Wie könnte ich also meinen eigenen Herrn hintergehen und dann auch noch mit seiner eigenen Ehefrau? Dann heißt es in der darauf folgenden 24. Ayah, es verlangte sie nach ihm und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. An dieser Stelle müssen wir ein bisschen aufpassen, was die Übersetzung angeht. Warum? Weil im Arabischen, liebe Geschwister, könnte man diese Ayah jetzt auf mehr als eine Art übersetzen. Und wichtig ist für uns, nicht nur linguistisch, wie eine Ayah übersetzt werden kann. Das heißt, es reicht für uns nicht zu wissen, diese Ayah könnte man so übersetzen und könnte man so übersetzen, sondern für uns ist auch wichtig, wie haben denn die Salaf tatsächlich diese Ayah verstanden und interpretiert. Okay? Das heißt, wenn wir sprachlich mehrere Möglichkeiten haben, wir wollen aber wissen, ja, wir haben die Gelehrten von früher diese Ayaten ausgelegt, die Sahaba, die Tabi'un und so weiter, weil das ist unser Weg. Sonst brauchen wir nicht sagen, dass wir den Salaf folgen, wenn wir nicht nachschauen, was sie auch gesagt haben. In der Ayah heißt es im Arabischen, vielleicht für diejenigen, die das verstehen können, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. So es wurde richtig übersetzt, es verlangte sie nach ihm. Es verlangte sie nach ihm. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass sie Verlangen hatte nach Yusuf, a.s.w. Sie wollte mit ihm diese Sünde begehen, möge Allah uns davor bewahren. Dann heißt es aber, wa hamma biha. Das heißt dann übersetzt, und es verlangte auch ihn nach ihr. Ich lese jetzt nicht vor, was hier steht als Übersetzung. Okay? Vielleicht haben andere Übersetzungen. Aber es heißt jetzt, wenn ich nur diesen Teil übersetze, wa hamma biha, das heißt, und auch verlangte es ihn nach ihr. Das heißt, auch er, a.s.w., wollte mit ihr diese Sünde begehen. Das ist dieser zweite Teil. Dann kommt der dritte Teil der Ayah. Laula arra'a burhana rabbih. Das heißt, eigenständig übersetzt, hätte er da nicht das Zeichen seines Herrn gesehen. Hätte er da nicht das Zeichen seines Herrn gesehen. So. Daraus ergeben sich zwei mögliche Übersetzungen. Die eine mögliche Übersetzung ist die, die ihr gerade vorgelesen bekommen habt, also in der Version ist, die vor mir ist. Es verlangte, das ist die Version von Al-Madina, es verlangte sie nach ihm, Punkt, und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Das heißt, was verstehst du aus diesem Konditionalsatz, aus diesem Bedingungssatz? Du verstehst darunter, dass ihm genau eben nicht ihn nach ihr verlangt hat. Verstehst du aus diesem Satz, dass es ihn nicht nach ihr verlangt hat? Weil es heißt, es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Da er aber den Beweis seines Herrn gesehen hat, okay, hat es nicht ihn nach ihr verlangt. Das ist, was sich aus dieser Art der Übersetzung ergibt. Die zweite Art der Übersetzung wäre, wenn wir im Arabischen so lesen würden. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Und dann bleiben wir stehen. Und dann sagen wir, لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Das heißt, dann übersetzt folgendermaßen, es verlangte sie nach ihm und es verlangte auch ihn nach ihr. Punkt. Hätte er da nicht den Beweis seines Herrn gesehen? Hätte er da nicht den Beweis seines Herrn gesehen? Punkt, Punkt, Punkt. Rhetorisch bedeutet das, du musst hier etwas ergänzen. Du musst hier etwas ergänzen. Hätte er nicht den Beweis seines Herrn gesehen, was wäre dann passiert? Dann hätte er das getan, wonach es ihn verlangt hat. Das musst du dann gedanklich ergänzen. Das heißt also, es hat ihr nach ihm verlangt, es hat sie nach ihm verlangt und es hat ihn nach ihr verlangt. Punkt. Hätte er denn nicht den Beweis seines Herrn gesehen, hätte er das getan, wonach es ihn verlangt. Anders ausgedrückt, hätte er nicht den Beweis seines Herrn gesehen, hätte er die Sünde begangen. Das heißt also, nach der ersten Übersetzung hat er überhaupt gar kein Verlangen nach ihr gehabt. Warum? Weil er das Zeichen seines Herrn gesehen hat. Und nach der zweiten Übersetzung hat er sehr wohl Verlangen nach ihr gehabt, aber er hat die Sünde nicht begangen, weil Allah ihn durch das Zeichen bewahrt hat. Okay? Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man diese Sache übersetzen kann. Natürlich, diejenigen Leute, die es so übersetzt haben, wie es hier geschrieben steht, das heißt nach der Version, in der er nicht einmal das Verlangen hatte nach ihr, sie haben natürlich ein Problem. Warum? Weil die Frage ist, warum haben sie es so übersetzt und nicht nach der anderen Weise? Sie haben es so übersetzt, weil sie Angst davor haben, Yusuf a.s.w. zuzuschreiben, dass er Verlangen nach ihr gehabt hat. Weil sie das nicht vereinbaren können mit ihrem Glauben an einen rechtschaffenen Menschen, an einen Propheten, wie Yusuf a.s. Sie können das nicht vereinbaren mit ihrem Glauben und deswegen besetzen sie es auf diese Art und Weise. So, Tatsache ist aber, dass dies nicht die Interpretation ist der Salaf, sondern die Interpretation der Salaf ist die zweite Art. Ausschließlich. Das heißt, du kannst lesen, zum Beispiel Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, werden wir gleich vorlesen, was er sagt, dass sogar diese erste Auslegung, das heißt, wie sie hier geschrieben steht, dem widerspricht, was die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Gelehrten und Menschen verstanden haben unter diesen Ayat. Und deswegen, auch die Interpretation des Koran al-Karim ist keine Sache, die nach deinen eigenen Vorstellungen funktioniert, sondern funktioniert nach dem, was überliefert worden ist, über besonders die Sahaba, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die Sahaba radiallahu anhum und die ersten drei rechtschaffenen Generationen. Insofern lautet die korrekte Übersetzung zu sagen, es verlangte sie nach ihm und es verlangte ihn nach ihr. Punkt. Hätte er da nicht den Beweis seines Herrn gesehen? Und dann muss man diesen Gedanken ergänzen. Ja, und das ist übrigens eine rhetorische Art, die sich im Koran al-Karim an mehr als einer Stelle im Koran befindet. Ja, und das ist auch eine Sache, die man natürlich in anderen Sprachen auch macht. Also auch im Deutschen sagt man manchmal einen Ausdruck und bringt den nicht zu Ende. Ja? Wenn du nicht gekommen wärst, dann wäre was passiert? Die Situation erklärt sich selbst. Die Situation erklärt sich selbst. Diesbezüglich schauen wir einmal an, was der Imam der Tafsir-Gelehrten gesagt hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala seiner Barmherzigkeit sein. Er sagte, natürlich, er sagte, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ يُوسُفْ بِمِثْلِ هَذَا وَهُوَ لِلَّهِ نَبِيٌّ. Das heißt, sinngemäß, ich übersetze es auf die Schnelle. Imam Qabri sagt, rahimahullah ta'ala, wenn jemand sagen sollte, oder jemand könnte sich die Frage stellen, wie kann man Yusuf auf diese Art und Weise beschreiben, obwohl er ein Prophet Allahs ist? Das ist die entscheidende Frage. Wenn wir sie beantworten können, dann haben wir damit kein Problem. Er sagt, manche haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala unterzieht manchen Propheten einer Prüfung, indem sie einen Fehler begehen. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie dadurch geprüft, werden sie immer Allah fürchten, wenn sie sich wieder an diese Sünde erinnern. Das heißt also, diese Sünde, die sie dann begangen haben, oder den Fehler, den sie gemacht haben, bringt sie dafür, noch unterwürfiger zu sein und noch mehr Allah zu fürchten und noch mehr Reue zu zeigen, immer wenn sie sich wieder an diese Sünde erinnern. Deswegen sagt man, es kann sein, dass der eine oder andere durch eine Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala um Rangstufen erhöht wird. Okay? Durch die Sünde nicht an sich, aber gemeint ist durch die Folgen der Sünde. Denn durch diese Sünde wird er klein vor Allah. Durch die Sünde entschwindet seine Überheblichkeit. Durch die Sünde schämt er sich vor Allah. Durch die Sünde bittet er Allah um Verzeihung. Durch die Sünde bereut er und bittet Allah Zeit seines Lebens um Verzeihung, obwohl ihm seine Sünde schon lange vergeben worden ist. Aber sie war der Grund dafür, dass er immer weiter und immer weiter Allah um Verzeihung seiner Sünden begeben hat. Okay? Gebeten hat. Und deswegen, das ist die eine Interpretation, warum es unproblematisch ist. Und sowieso, der Glaube der meisten Gelehrten ist, dass die Propheten kleine Sünden begehen können. Und das ist auch eine Sache, die ist im Koran Karim mehr als deutlich. Das heißt, Fehler, kleine Sünden ist eine Sache, von der kein einziger Mensch ausgeschlossen ist. Die Diskussion ist bei den großen Sünden und den Gelehrten. Die Diskussion ist bei den großen Sünden und den Gelehrten. Aber auch nicht bei allen großen Sünden, sondern bei denjenigen Sünden, die im Widerspruch zur Auserwählung stehen. Wie zum Beispiel, stell dir mal vor, eine Sache, die nicht mit unserem Glauben vereinbar ist, wenn jemand sagt zum Beispiel, dass die Propheten gelogen haben bei der Übermittlung der Botschaft zum Beispiel. Ich habe extra sogar gesagt, bei der Übermittlung der Botschaft, weil wir kennen die Lügen, die über Ibrahim im Koran stehen. Okay? Deswegen, es gibt große Sünden oder es gibt Sünden, die nicht vereinbar sind mit unserem Glauben an die Propheten, und es gibt Fehler, sage ich mal allgemein, die sehr wohl vereinbar sind. Warum? Weil die Propheten auch Menschen gewesen sind. Und das ist auch sehr wichtig, denn wenn die Propheten keine Menschen gewesen wären, dann hätte jeder Mensch sagen können, das ist ein Prophet, wie kann man ihm überhaupt nachahmen? Aber wenn du jetzt hörst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hälfte der Nacht gebetet hat, dann du kannst nicht sagen, ich kann das nicht machen, weil du bist auch ein Mensch, genauso wie er auch ein Mensch ist, alaihi salatu wassalam. Tayyib. Dann sagt der Imam, rahimahullah ta'ala, Tabri weiter, andere Gelehrte sagen, Allah subhanahu wa ta'ala prüft seine Propheten durch solche Sünden, um ihnen zu zeigen, welche hohe Stellung sie bei ihm haben. Wieso? Weil als Musa a.s. einen Mann getötet hatte, versehentlich, sagte er, Rabbi ghfirli mein Herr, verzeih mir. Und Allah sagte daraufhin, فَغَفَرَ لَهُ. Daraufhin hat Allah ihm sofort vergeben, heißt im Koran al-Karim. Daraufhin hat ihm Allah sofort vergeben. Und diese hohe Stellung wird deutlich durch die Vergebung der Sünde, die dieser Mensch gemacht hat. Andere Gelehrten sagen, rahimahullah ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten auf die Probe stellt, damit sie, also die Gemeinde auf die Probe stellt, durch solche Sünden, durch solche kleinen Sünden, damit sie für alle anderen Sünder, mit Sünder ist hier gemeint, eigentlich jeder Mensch, weil es gibt keinen Mensch, der keine Sünden begeht, okay? Damit sie für alle anderen Sünder Vorbilder sind, wenn es darum geht, die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit nicht aufzugeben.